Wir sind ja immer noch irgendwo bei der Jahreslosung und diese Jahreslosung ist relativ spannend. Prüfet alles und behalte das Gute. Wenn man sich über das Gute Gedanken macht, keine Sorge, der Jens wollte nur das Licht umschalten, der geht nicht raus, weil es jetzt schon wieder um die Jahreslosung geht. Denn die Jahreslosung ist eine spannende Geschichte, weil wenn es um dieses Gute geht, dann wird es ja ein bisschen kribbelig bei uns. Was ist denn nun tatsächlich dieses Gute und was wollen wir denn behalten? Und dadurch schauen wir uns jetzt gerade auch wichtige Bereiche unseres Lebens als Christ an. Als Kern des zu behaltenen Guten ging es so letzte Woche deshalb um die Frage nach dem Gebot der Liebe. Und das hat ja eine Zuspitzung, sozusagen eine Nagelprobe in dem, was in Matthäus 5, Vers 44 steht. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Feindesliebe, so wird das immer überschrieben. Aber was bedeutet es denn nun, seine Feinde zu lieben? Angeschaut haben wir uns dazu letzten Sonntag schon eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte, wo Paulus auf einen Magier getroffen ist, der alles daran legte, dass Paulus nicht predigen konnte, der sich dabei als richtiger Gegner zeigte. Und Paulus ging jetzt mit der Situation nicht um, indem er einfach einen anderen Ort suchte, sondern, und das lesen wir in Apostelgeschichte 13, ab Vers 9, da heißt es dann: Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, blickt ihn unverwandt auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn umzukehren? Und weiter geht's dann. Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten, ja. Also als eine kurze Zusammenfassung dessen, was dort passiert und wie man jetzt mit der Liebe umgehen kann, habe ich euch einen Satz von Barclay letzte Woche vorgestellt, der nämlich sagte: Christliche Liebe gibt dem anderen das, was er braucht, aber nicht unbedingt das, was er will. Konkret bedeutet dieser Satz, dass es nicht immer richtig sein kann, nur zurückzuweichen. Manchmal muss man auch sozusagen eine Front aufstellen, sich dagegen stellen und nicht alles immer durchgehen lassen. Ich meine, jeder weiß, wer Kinder hat, muss seinen Kindern ja auch Grenzen setzen, wenn er sie liebt, damit sie sich ordentlich entwickeln können und eben nicht alles durchgehen lassen. Kann man auch nicht machen. Manches könnte höchst gefährlich werden. Also, wie gesagt, bei uns haben die Kinder auch mal versucht, im Zimmer Feuer zu legen. Das ist dann nicht so spannend und funktioniert nicht. Und da muss man ihnen klar sagen, nee, das dürft ihr nicht. Auch wenn euer Gefühl gerade sagen würde, oh, jetzt so ein wärmendes Feuer hier, das ist eine nette Sache und Einrichtung. Nee, geht nicht. Muss man Stopp sagen. Und das bedeutet, dass Eltern, die ihre Kinder lieben, auch manchmal mit denen schimpfen sogar. Und denen sagen, nee, ihr dürft nicht. Es geht nicht so. Das heißt, wenn wir Menschen in der Liebe Gottes begegnen, dann kann es auch zu einer ernsten Auseinandersetzung kommen. Und so war hier dann der Vers 9 ganz wichtig, den ich auch hier nochmal unterstreiche. Da heißt es nämlich, erfüllt mit dem Heiligen Geist, guckt Paulus auf ihn. Also Paulus ist da nicht in einer wütenden Reaktion unterwegs und sagt, grr, das ist mein Gegner, den muss ich jetzt vernichten an dieser Stelle, sondern er ist gerade eng in Gottes Liebe dort unterwegs. So lesen wir hier vom Heiligen Geist geradezu erfüllt. Also ich denke, wenn wir heute uns Gedanken machen über die Feindesliebe, dann ist es ganz wichtig, diesen Aspekt geradezu im Hinterkopf zu behalten. Es geht nicht um eine gefühlsmäßige Reaktion, sondern um ein bewusstes Einschreiten, eben durch den Heiligen Geist getrieben und von ihm dann gesteuert. Ich meine, dass Gott krass einschreitet, kennen wir ja auch aus der Bibel. Paulus selber wurde blind, als er die Christen verfolgt hat. Aber wenn ich jetzt in diesen Text hineinschaue, dann fällt mir noch mehr auf. Wenn ihr euch mal anguckt, was er dort sagt, der Paulus, das sind ganz schön heftige Worte, die er da verwendet. Der beschimpft den anderen geradezu. Er sagt da, Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit. Ich zuck da etwas zusammen. Die Ausdrücke, die er da verwendet, die sind schon grenzwertig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wen würde ich denn heute als Sohn des Teufels bezeichnen? Als Feind aller Gerechtigkeit? Ich meine, Worte machen doch die Musik und solche Worte sind doch wirklich verletzend. Gehen die nicht sogar zu weit? Allerdings muss ich sagen, wenn ich in die Bibel hineinschaue, der Paulus ist da in guter Gesellschaft. Auch von Jesus hören wir, dass er mit seinen Gegnern nicht zimperlich umgegangen ist. So zum Beispiel sagt er zu Petrus, als der Jesus tadelt, Jesus erzählt habe, sie würden nach Jerusalem gehen und er wird dann hingerichtet werden und getötet werden. Und dann sagt er ihm, Gott behüte dich, dies soll dir nicht widerfahren oder wird dir nicht widerfahren. Und da antwortet Jesus in Matthäus 16, Vers 23, da heißt es, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern das, was der Menschen ist. Hallo? Das wäre so, als wenn, wenn wir in der Gemeindeleitung zusammensitzen würden und irgendjemand würde da einen Gedanken bringen, den ich völlig abwegig gehe und dann sage ich, hey, Satan, gehe von uns, weil das passt ja überhaupt nicht hier an dieser Stelle. Ganz schön krass, dass er Petrus da als Satan bezeichnet. Matthäus 23 lässt sich Jesus über seine Gegner aus. Sind die Pharisäer und dort heißt es dann, ich habe mal zwei Verse zusammengesucht, wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, sondern lasst die hineingehen, die hingehen wollen, die hineingehen wollen. Und dann Vers 19, ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Also er bezeichnet sie da ganz direkt als Heuchler, als Narren und als Blinde. In Vers 27 wird er ein bisschen, wie soll ich sagen, bildhafter in seiner Sprache, bezeichnet sie als übertünchte Gräber, die zwar von außen schön scheinen, innen aber voll von Totenbeinen und anderer Unreinheit sind, Unreinigkeiten sind. Und in Vers 33 dann sogar als Schlangen- und Otternbrut. Zurück zu Apostelgeschichte 13. Als ich mir hier die einzelnen Ausdrücke, die Paulus hier gebraucht, etwas genauer angesehen habe, habe ich doch, muss ich bekennen, so meine Einwände dagegen gehabt und habe mich gefragt, kann und darf man eigentlich so als Christ über seine Gegner denken, beziehungsweise so mit ihnen reden? Ich meine, ich hoffe oder fürchte, wir sind alle der Meinung, dass ein solches Reden mit solchen Ausdrücken wirklich keinem zu raten ist. Aber gleichzeitig frage ich mich doch, ob es vielleicht doch auch, öfter sogar als wir annehmen, auch manchmal nötig sein kann, ohne Unschweife Bosheit, Bosheit und Falschheit, Falschheit zu nennen? Was meint ihr? Sind wir vielleicht heute als Christen zu zahm, zu wenig deutlich, zu nachgiebig, zu brav, zu duldsam? Könnte auch reinspielen, dass wir ängstlich sind, auch mal kritisiert zu werden. Zu ängstlich, auch mal Widerspruch zu provozieren. Der evangelische Kirchenführer Martin Niemöller, der übrigens noch im Ersten Weltkrieg als U-Boot-Kommandant unterwegs war, dann aber, das ist eine witzige Lebensgeschichte, zu wenig Geld hatte, um Bauer zu werden. Und so hat er dann Theologie studiert, weil er sich gesagt hat, er will einer orientierungslos gewordenen Gesellschaft durch die christliche Botschaft wieder Sinn vermitteln. Als Pfarrer in Berlin-Dahlem, der war gar nicht dem Nationalsozialismus Nationalsozialismus so abgeneigt, hatte aber dann einen Streit mit Adolf Hitler gehabt, als die Kirchenfürsten zu Adolf Hitler eingeladen wurden. Und da hat er ihm gesagt, ah, ist ja alles ganz gut, was du machst, aber so den Bereich, einen bestimmten Bereich, der gefällt mir überhaupt nicht. Und seitdem ist er Gegner von den Nazis geworden. Und dann dauert es auch nicht lange, bis er dann tatsächlich sogar zum persönlichen Gefangenen Hitlers wurde. Er war dann auch einige Zeit im KZ, bevor er nach dem Krieg ein Kirchenpräsident wurde, der sehr polarisiert hatte. Also bei ihm gab es nur Schwarz und Weiß und keine Zwischentöne an der Sache. Seine eigene Reaktion und die Reaktion vieler anderen Christen auf den Nationalsozialismus beschrieb er dann mit folgenden Worten. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Vielleicht ist an dieser Frage manchmal mehr dran, etwas zu sagen. Und ich frage mich, ob nicht gerade auch heute so eine Zeit sein könnte, jetzt vor der Bundestagswahl auch, wo vielleicht mehr gesagt werden müsste und es manchmal auch in richtig deutlichen Worten gesagt werden sollte. Paulus wird deutlich, denn seine Handlung ist dann deutlich. Der andere wird mit Blindheit geschlagen. Es ist doch ein bisschen widersprüchlich, was hier geschieht. Paulus möchte doch eigentlich, dass der Feind zur Umkehr kommt, die Liebe Gottes kennenlernt. Und so gibt er ihm an dieser Stelle einen Fluch. Paradox, aber das ist ein Fluch mit einer positiven Zielrichtung. Wisst ihr, ich habe dafür den Begriff des segnenden Fluches gelesen. Ist ja paradox in sich selber, das Segnende will ja dem anderen was Gutes geben und dass Gott ihm Gutes zuwendet, während der Fluch ja genau das Gegenteil davon ist, dass das Böse kommen soll und das Böse über ihn fallen soll. Aber Paulus kündigt hier eine Blindheit an, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Wenn man so will, ein Fluch im Namen Gottes, der da kommen soll. Also handelt es sich hier um ein fördergründig negatives, bedrohlich wirkendes Verhalten. Aber es ist nicht der Ausdruck von Vergeltung oder sogar Vernichtung des Feindes, sondern er hat gerade gegenteilig die Umkehr des anderen, das ewige Heil für ihn im Blick. Und so will ich an dieser Stelle die Frage an uns auch mal so rumstellen. Kann es sein, dass wir als Christen Menschen viel zu oft und zu lange in segnende Gebete einpacken, statt auch mal deutlich und unmissverständlich darum zu beten, dass die Menschen die Folgen ihres Fehlverhaltens spüren? Könnte es so meine Frage an dieser Stelle und Überlegung nicht oft hilfreicher und heilsamer für Menschen sein, wenn wir weniger um Segen und Bewahrung und mehr um dramatische Korrekturen beten würden? Ich meine, von Alkoholikern weiß man, dass häufig nur der große Absturz, und zwar der, der dann bedeutet, dass auch die Familie ihn verlässt, einen Weg zur Umkehr erst ermöglicht. Und in bestimmten Situationen wäre es auch wirklich christlich, um Gottes Eingreifen und Gericht zu bitten, wenn Menschen zum Beispiel andere unterdrücken, verletzen und quälen, Kriege anzetteln oder einfach nicht aufhören wollen. Wisst ihr, von den Widerstandskämpfern aus dem Dritten Reich weiß man, dass viele aus christlicher Nächstenliebe Skrupel hatten, ihre Hand gegen den Führer zu erheben. Viele, und das haben sie selber gesagt in ihren Berichten, haben viel zu lange gewartet. Und insgesamt weiß man von den Christen, dass ein sehr großer Teil um die Bewahrung des Führers gebetet haben, statt um Eingreifen Gottes in der Situation. Ja, ganz klar, christliche Liebe ist eine weiche, nachgiebige und passive, erduldende Liebe. Aber christliche Liebe kann und ist auch dann echte Liebe, wenn sie negatives Verhalten nicht einfach nur hinnimmt, sondern sogar unmissverständlich korrigiert. Ich möchte zum letzten Teil der Predigt kommen und möchte uns dabei 4 Handlungsmöglichkeiten zeigen, die wichtig im Umgang mit Feinden sind. Die erste Handlungsmöglichkeit ist das Verstehen. Feindseligkeiten müssen nicht aus falsch verstandener christlicher Liebe einfach nur hingenommen werden. Lass uns die Menschen doch nach den möglichen Gründen fragen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Diese Frage könnte ein sehr positives Ergebnis für uns haben. Und wir könnten nicht nur etwas über die Situation lernen davon, sondern auch über uns selber lernen. Es hat mal jemand gesagt, richtig verstanden können wir oft von unseren Feinden mehr über uns erfahren und von ihnen lernen, als von unseren Freunden. Die sagen uns eher das, was wir hören wollen. Die, die es nicht nett mit uns meinen, sagen das, wo unsere Schwachpunkte sind, wo wir unsere Probleme haben. Die zweite Möglichkeit ist einfach das Akzeptieren. Wir müssen es einfach akzeptieren. Wir sind nicht everybody darlings, jedermanns Freund. Also bedeutet das im Umkehrschluss, wenn man so will, Feindschaften gehören zum Leben dazu. Und die eigene Erfahrung sagt leider, das habe ich schon häufiger gemacht, diese bittere Erfahrung, selbst wenn man sich noch so bemüht, es gibt Menschen, die werden einfach nicht zu Freunden. Und manche nicht mal normal. Nein, es wird immer welche geben, die einfach auch einen bekämpfen oder zumindest das Leben schwer machen. Und von manchen davon kann man viel lernen. Andere muss man dann einfach auch liegen lassen und sich damit abfinden. Nee, da wird es keine gute Beziehung in dem Sinne, dass es zu einer Freundschaft wird. Die dritte Möglichkeit nach dem Akzeptieren ist dann das Zurechtweisen. Die Begebenheiten, die wir uns jetzt angeschaut haben in der Bibel, die zeigen ganz deutlich, es gibt Situationen, auch im Leben von Jesus, die fordern uns geradezu heraus, mögliche Gegner immer mal wieder mit ihrem Verhalten und der Wirkung auf uns zu konfrontieren und sie dann mutig zu korrigieren. Manche Menschen benötigen einfach ein deutliches Stopp. Nicht nur ein zauderndes, könnte es vielleicht sein, dass es ganz nett wäre, wenn du deinen Revolver, mit dem du hier gerade die Leute alle erschießt, zur Seite legst und dann mal überlegst, ob es vielleicht netter wäre, jetzt ins Gefängnis zu gehen. Da hilft nur ein, wie heißt das dann im Polizeijargon, ein robustes Eingreifen bei so einer Person. Und nicht jeder hat jetzt hier gerade mit solchen Leuten zu tun, aber auch an anderen Stellen in unserem Leben, da ist es überspitzt und ziemlich deutlich, kann es sein, dass ein deutliches Stopp richtig ist. Wenn ein Kind unbedingt über die Straße gehen will und es klein ist und nicht einfach hört, dann muss man da eingreifen. Und das kann auch bedeuten, dass man den Arm festhält, damit es nicht weiter losläuft. Weil dann läuft es vors Auto und hat auch nichts gewonnen. Manchmal muss ein rabiates Stopp gesagt werden. Ich meine, Paulus hat es hier dem Magier gegeben und Jesus hat sogar Petrus gesagt, wie ich vorhin mit Matthäus 16, 23 zitiert habe. Die vierte Möglichkeit, die es gibt, ist dieses segnende Fluchen, dieses Paradoxe. Und da ermutigt uns die Bibel geradezu mit solchen Begebenheiten wie diese von Paulus, einfach deutlich um Gottes Eingreifen zu bitten. Konkreter sogar um ein zurechtbringendes Handeln, um ein Gericht. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde und auch wir als seine Kinder Vollmacht haben, Menschen in ihren negativen Aktivitäten zu binden und diese dann auch eben zu unterbinden. Es kann auch für uns eine Entlastung sein, wenn wir Gott mutig um Verwirrung oder Blindheit unserer Feinde bitten, damit diese Feinde nicht in der Lage sind, uns weiteren Schaden zuzufügen. In 2. Könige 6 lesen wir sogar von Elisa, wie er durch das Sehen oder durch das Nichtsehen ganz interessante Situationen hervorgerufen hat. Da gab es Feinde, die immer wieder in Israel einmarschiert sind und da so mit kleinen Räubertrupps reingekommen sind, bestohlen haben und dann haben die rausgekriegt, dass die Israeliten irgendwie wissen, wo sich deren Zentrallager befindet. Und der feindliche König hat dann da rumgefragt in seinem Generalstab, na, wer von euch ist es? Nun, ich brauche mal einen Zuträger, der mir das sagt. Und dann haben die gesagt, nee, ist keiner von uns. Das ist ein Prophet, der Elisa, der auf israelischer Seite ist. Der hat das in den Träumen und sagt das dann dem König. Also sagt er, feindlicher König, ganz klar, wir schicken da auch einen Stoßtrupp hin. Der Mann muss umgebracht werden. Müssen wir was tun? Und dann lesen wir dort, dass der Elisa dahin geht. Also die kommen an, ihn anzugreifen und in den frühen Morgenstunden sehen sie dann, dass da diese feindliche Horde steht. Und Elisa mit seinen Prophetenschülern, die sind ja jetzt nicht kriegerisch ausgerüstet, stehen da auf der anderen Seite und dann ist der Elisa mit einem seiner Knechte, Junge wird das genannt, aber es waren meistens auch ältere Männer, die eben halt im Rang unter ihm standen, stand dort und Elisa sieht das Heer und also diese Horde und der Junge auch, ne? Und der Junge kriegt voll Panik und sagt, oh Herr, ne, was sollen wir da tun? Und dann sagt Elisa, komm, ich öffne dir mal die Augen und dann sieht dieser Knecht, dass Gott mit seinem Heer da drumherum steht, mit einem feurigen Heer. Und dass dieses kleine Trüppchen, was dort ist, eigentlich in der absoluten Unterzahl ist. Nun spielt das Ganze sich in der geistlichen Welt ab. Insofern hat das noch nicht den direkten Auswirkungen gehabt. Aber dann steigert sich die Geschichte, dass nämlich dieses Heer, was sie gerade überfallen wollen, dieses feindliche Heer, da betet er drum und dann wird das nämlich mit Blindheit geschlagen. Nicht so eine Blindheit wie jetzt der Magier beim Paulus, sondern eine Blindheit, dass die nicht erkennen, der Mann, der da auf sie zukommt, ist der Elisa, den sie eigentlich fangen wollen. Und dann geht er da hin und redet mit denen, weil sie ihn ja nicht als den Elisa erkennen, und sagt ihnen, ach, ihr sucht da einen, ja, der ist aber gar nicht hier, geht mal darüber, ich führe euch hin, wo der ist. Und dann führt er dieses kleine Trüppchen da in die Hauptstadt Samaria dort und wo das große Heer der Israeliten lagerte, mitten zwischen die. Und der König ist ganz erstaunt, dass da jetzt plötzlich so ein kleines truppfeindliches Heer kommt, was er ja einmal einfach auslöschen kann. Und die merken das gar nicht, sondern merken das erst am Ende, dass sie da so hinters Licht geführt worden. Und dann fragt der israelische König, den Elisa, was soll ich denn jetzt machen mit denen? Und da sagt der Elisa, setz denen einfach Essen vor. Und dann haben die da sogar ein Festmahl gekriegt und sind nachher wieder zurückgegangen, waren so beschämt und haben gesagt, hey, die überfallen wir nicht mehr, wir überfallen jetzt woanders. So hat sich diese Situation dann nachher aufgelöst. Zweimal mit Blindheit, also zweimal ging es um das Sehen, was man sieht. Einmal dieses geistliche Heer, was da drumherum stand, dass nämlich Elisa nicht alleine diesen Kampf führen muss. Und auf der anderen Seite dieses Heer, was dann völlig verworren war und ins falsche Reich reingelaufen ist. Lest mal 2. Könige 6. Spannende Geschichte. Das Ergebnis ist, die Angriffe blieben dann aus. Segnendes Fluchen. Sie konnten nicht erkennen und es ging dann in diese Richtung. Und ich bin überzeugt davon, dass wir einen Gott haben, der uns da helfen möchte und solche Dinge auch schafft. Trotz all dieser Varianten bleibt es immer dabei, im Letzten kann unsere Haltung nur die Haltung Jesu sein. Er starb trotz aller erlittenen Feindseligkeiten am Kreuz mit der Bitte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch wir, so sehr wir uns bemühen, werden diese Vergebung brauchen. Denn manchmal wissen wir selber nicht, wo wir trotz aller unserer Christlichkeit auch zu Feinden werden, ohne dass wir es wollen, einfach nur durch ungeschicktes oder sogar in unseren Augen zwangsläufiges Handeln. Und dann brauchen wir selber die Vergebung. Amen.